herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Female Heroes Podcast. Heute mal nicht wie sonst vor Zoom, sondern direkt aus der Ocean Galerie in Stuttgart. Wir sind heute zu Gast bei der lieben Julia.
Hi Julia, magst du dich mal kurz in ein paar Worten vorstellen und uns auch gleich erzählen, was dein Herzensthema ist und warum wir heute hier sitzen?
Mein Name ist Julia Ochs, ich bin Fotografin aus Stuttgart. Und im Juni diesen Jahres habe ich hier in Stuttgart die Ocean Gallery ins Leben gerufen. Und ja, mein Herzensthema ist dementsprechend auch die Meeresfotografie und das Thema Meeresschutz. Und hier in der Galerie sieht man jetzt die Aufnahmen aus den letzten Jahren, wie das Meer in all seinen vielfältigen Facetten dokumentiert wurde. Und die Galerie hat insbesondere zum Ziel, Menschen durch Kunst für das Thema Meeresschutz zu sensibilisieren. Und ganz konkret auch Spenden für Meeresschutzorganisationen durch den Verkauf von den Werken zu generieren.
Sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall heute, dass wir hier sein dürfen. Du hast uns auch schon eine ganz, ganz tolle Führung gegeben. Erzähl uns doch mal, jetzt liegt Stuttgart ja bekanntlicherweise nicht am Meer, wie du dazu gekommen bist, dass dir das Thema so ans Herz gewachsen ist. Gab es da ein ausschlaggebendes Erlebnis?
Also tatsächlich hat sich so eine Beziehung zum Meer bei mir erst so in so Anfang 20 ergeben. Ich bin nach meinem Studium nach Australien gezogen zum Arbeiten für ein Jahr und habe da mit dem Surfen angefangen. Und tatsächlich hat, glaube ich, der Sport dann dazu geführt, dass sich meine Beziehung zum Meer extrem verändert hat. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie ich das erste Mal auf meinem Surfbrett saß, während des Sonnenuntergangs. Und ich saß dann auf diesem Surfbrett und plötzlich, während die Sonne unterging, verändert sich so die Wasserfarbe und es fängt überall an zu schimmern in ganz unterschiedlichen Farbnuancen. Und ich habe mich so gefühlt, als würde ich jetzt in ja fast schon flüssigem Gold sitzen. Und ich konnte mein Glück eigentlich kaum fassen, dass ich so einen wahnsinnigen schönen Moment in der Natur erleben kann. Und das habe ich natürlich in Australien immer wieder erlebt. Und die Zeit hat mich so verändert, dass ich dann eigentlich die Jahre danach mein ganzes Leben danach ausgerichtet habe, dass ich am Meer leben wollte, dass ich surfen wollte und dann irgendwann auch diese ganzen Meermomente mit der Kamera festhalten. Weil ich habe schon gewusst, tief in mir drin, dass ich irgendwann wieder zurück nach Deutschland ziehen werde und dann hier meinen Lebensmittelpunkt wieder haben werde. Und dann war für mich die Fotografie so ein Werkzeug, das Gefühl, was ich im Meer habe. Also es ist so ein Gefühl, wie wenn man so Heimat verbunden, wie man so angekommen ist und wirklich eins mit der Natur ist. Und dieses Gefühl habe ich nirgendwo anders, sondern nur im Meer. Und ich wollte das Gefühl für mich einfangen und konservieren mit der Kamera, um dann irgendwann, wenn ich wieder hier zurück in Stuttgart bin, quasi durch die Fotografie dieses Meeresgefühl in die Stadt zu bringen. Und ich wollte das nicht nur für mich machen, sondern auch für all die anderen StädterInnen, die letztendlich das Meer vielleicht genauso als Sehnsuchtsort vermissen, wie ich dann irgendwann.
Wie ich.
Genau, da bist du nicht allein und ich glaube, da stimmen ganz viele ZuhörerInnen vielleicht auch draußen zu. Und dann habe ich aber tatsächlich vor ungefähr 2 Jahren realisiert, dass mein Ansatz zur Meeresfotografie auf jeden Fall zu kurz gegriffen war. Und ich habe sehr lange eben das Meer als so einen Sehnsuchtsort total romantisiert schon fast. Und wenn ich jetzt so zurückblicke auf die letzten 2 Jahre, ich hatte das Glück, dass ich viel mit Meeresschutzorganisationen zusammenarbeiten durfte und unter anderem auch mit MeeresforscherInnen auf dem Mittelmeer unterwegs sein konnte und ihre Arbeit dokumentiert habe. Und da habe ich ziemlich viel gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass wir das Meer zum Überleben brauchen und dass es sehr viel mehr ist als nur so ein Sehnsuchtsort, was es für mich ganz lange war. Ich habe gelernt, dass wir jeden zweiten Atemzug dem Ozean verdanken, nämlich 50% von dem Sauerstoff in der Atmosphäre wird von Phytoplankton, also Mikroalgen, produziert. Ich habe gelernt, dass es ein wahnsinnig wichtiger Verbündeter ist im Kampf gegen die Klimakrise. Es speichert nämlich 1/3 vom menschengemachten CO2. Und ich habe auch gelernt, dass wir Menschen das Ökosystem auf ganz vielfältige Weise extrem zerstört haben und immer noch zerstören und den Lebensraum für ganz, ganz viele Tiere wirklich vorsätzlich zerstören. Und das war für mich auf jeden Fall der Moment, wo ich erkannt habe, dass nur die Schönheit der Meere zu zeigen dem Ganzen nicht gerecht wird und dass ich gerne meine Fähigkeit, also die Fotografie dafür einsetzen möchte, dass Menschen auch darüber aufgeklärt sind. Und dann war irgendwie die Idee der Ocean Gallery geboren und ich wusste, ich möchte Menschen in der Stadt die Schönheit der Meere zeigen, aber ich möchte ihnen auch zeigen, welche Gefahren das Ökosystem bedrohen und was sie aber auch dafür tun können, weit weg hier in Stuttgart für den Meeresschutz.
Hut ab für dein Konzept, mega cool. Also für alle Stuttgarter auch, kommt auf jeden Fall mal in der Ocean Gallery vorbei. Das ist super cool. Was ist denn das große Problem? Vielleicht kannst du uns mal ein paar Daten und Fakten geben, was tatsächlich das große Problem ist mit dem Meer.
Ja, also ich glaube, ein großes Problem kann man so jetzt gar nicht nennen, weil die Gefahren, die das Ökosystem bedrohen, die sind wahnsinnig vielschichtig und komplex, hängen wiederum miteinander zusammen. Und vielleicht ist genau das Problem, dass man es so schwer erklären kann und es auch so schwer zu verstehen ist. Aber ich gebe euch mal so ein paar Themen, wo ich glaube, dass sie sehr, sehr problematisch sind. Also fangen wir vielleicht mal damit an, mit dem am sichtbarsten, nämlich mit der Plastikverschmutzung. Ich glaube, es ist sichtbar fürs bloße Auge, aber auch für uns jetzt in den letzten Jahren in den Medien. Und jedes Jahr gelangen 10 Millionen Tonnen Plastik ins Meer. Und über 100 Millionen Tonnen haben es da schon hingeschafft. Dazu kommt, dass die Prognose ist, dass die Plastikproduktion in den kommenden Jahren noch extrem ansteigen wird. Und dann ist es das eine, das sichtbare Plastik, was wir also am Strand sehen oder was an der Oberfläche schwimmt. Nur 1% von dem Plastik im Meer schwimmt tatsächlich an der Oberfläche. Alles, der Rest ist schon abgesunken und zersetzt sich in Kleinteile. Und da kommen wir zum nächsten Thema, Thema Mikroplastik. Also das Plastik, was sich schon zersetzt hat oder zum Beispiel durch Autoreifen, durch den Abrieb von Autoreifen oder aber durch Kleidungsfasern in die Umwelt gelangen. Also fand ich auch was ganz Beeindruckendes, dass der häufigste Eintrag von Mikroplastik in Deutschland zum Beispiel durch die Autoreifen stattfindet. Das ist allein das Thema Plastikverschmutzung. Und dann muss man aber sagen, ist Verschmutzung mehr als nur Plastikverschmutzung. Dazu gehört Verschmutzung vom Wasser durch Abwasser, Düngemittel, die ins Wasser gelassen werden. Oder auch ein ganz anderes Thema im Bereich Verschmutzung, Lärmverschmutzung. Das heißt, dass durch Unterwasserlärm, also Schiffslärm oder auch so Gas- und Ölbohrungen, extrem Lärm unter Wasser gemacht wird und dadurch Meeressäugetiere unglaublichen Schaden davon tragen. Also es ist eine ganz andere Form von Verschmutzung, die jetzt vielleicht nicht so auf den ersten Blick sichtbar ist. Eine noch viel größere Gefahr, die aber gar nicht sichtbar ist und ich glaube, deshalb so gefährlich ist, ist der Einfluss des Klimawandels auf das Meer, also dass das Meer sich in den letzten Jahrzehnten so stark erwärmt hat, wie zuvor noch nie registriert wurde. Durch die Erwärmung sinkt der pH-Wert und dadurch versauert das Wasser. Und das greift wiederum Lebewesen an, die zum Beispiel auf Kalk angewiesen sind. Aber diese ganze Erwärmung der Ozeane gefährdet letztendlich dieses komplette Ökosystem und all diese Dienstleistungen, die ich vorher genannt habe, dass es Sauerstoff produziert, CO2 speichert, kann man mir nur bis zu einem gewissen Punkt tun. Und deshalb ist diese Klimakrise so extrem gefährdend für die Ozeane. Und das dritte Thema vielleicht noch, wenn ihr noch so lange aushalten könnt.
Wenn wir noch mehr Negatives.
Eure Gesichter werden immer länger. Das dritte Thema, was mir persönlich zum Beispiel sehr am Herzen liegt, mich dafür einzusetzen, dass wir es beenden, ist das Thema Überfischung. Und Überfischung bedeutet letztendlich einfach gesagt, dass wir mehr Fisch fangen, als im Meer quasi natürlicherweise nachwachsen kann. Und das findet leider sehr, sehr häufig schon statt. Also 35% der weltweiten kommerziell genutzten Fischbestände sind schon überfischt. Und im Mittelmeer zeigt sich noch ein krasseres Bild. Das sind schon über 60%. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal noch nicht schlimm, aber man muss sich vor Augen führen, Überfischung bedeutet letztendlich, also es wächst nicht genug nach, das heißt, früher oder später wird diese Art aussterben. Das bedeutet also, wenn man das mal weiterdenkt, dass zukünftig wahnsinnig viele Arten von Fisch aussterben, dass ganze Fischpopulationen kollabieren und dass auch Menschen zum Beispiel im globalen Süden einfach eine wahnsinnig wichtige Nahrungsquelle wegfällt. Also ein sehr, sehr großes Problem, was wir, glaube ich, unterschätzen. Und das bedeutet dann in den nächsten Jahrzehnten, dass die Meere dann wirklich leer gefischt werden.
Vielen, vielen Dank für den Überblick. Ich finde das irgendwie super krass, weil zum Beispiel das mit dem Lärm wäre ich irgendwie nie drauf gekommen von selber. das ein Problem ist, habe ich noch nie gehört. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gut wir Menschen darin sind, so unsere Augen vor schlimmen Dingen zu verschließen.
Absolut. Und ich glaube, beim Ozean ist es nochmal ganz besonders, weil, also wenn wir jetzt in den Wald gehen und wir sehen, da wurden Bäume abgeholzt, dann löst es vielleicht noch eher was in uns aus. Aber wenn ihr jetzt am Strand sitzt, dann seht ihr einfach eine blaue Oberfläche und erstmal nichts, was daran jetzt schlimm sein soll, sondern genauso wie ich über Jahre immer nur da diesen positiven, romantisierten Sehnsuchtsort gesehen hat, an dem ich gern den Sonnenuntergang angucke. Und ich glaube, das macht diese Gefahr für Ozeane nochmal besonders stark, weil das einfach nicht sichtbar ist für das bloße Auge.
Ja, das glaube ich auch. Ist einfach nicht so sichtbar. Du hast vorhin schon mal kurz erwähnt, dass du auch schon sehr viel erlebt hast, so mit Meeresbiologen. Was war denn so dein krassestes Erlebnis in dieser Zeit, wo du dich angefangen hast, auf eine ganz andere Art mit dem Meer auseinanderzusetzen?
Also das war tatsächlich jetzt erst im September und passt ganz gut zu dem, was ich jetzt vorhin zur Überfischung gesagt habe. Denn ich war 14 Stunden mit einem Grundschleppnetzfischereiboot auf hoher See im Mittelmeer und habe quasi dokumentiert, was dort ja auf hoher See passiert und wie diese Fischerei vonstatten geht. Und vielleicht mal kurz zur Erklärung. Grundschleppnetzfischerei, sehr schwieriges Wort, ist eine Art von Fischerei, die eigentlich so zerstörerisch ist wie keine andere. Man kann sich das so vorstellen, es wird ein riesiges Netz, das ist auf so einem Gewinde aufgezogen, wird ins Meer abgelassen, auf den Meeresgrund und zum Teil bis zu 600 oder 800 Metern Tiefe. Das heißt wirklich auf dem Meeresboden abgelassen mit Gewichten und dann wird das letztendlich hinter dem Schiff hergezogen, über Stunden. Und wenn man sich das so vorstellt wie so eine Art Kescher, der sammelt einfach quasi alles ein, was ihm auf dem Weg dort begegnet. Über Kilometer wird er ja hinter diesem Schiff hergezogen und alles, was da lebt und wächst, wird da quasi eingefischt. Und diese Art von Fischerei hat eine Beifangquote von bis zu 90%. Das bedeutet also, bis zu 90% von den Lebewesen, die nachher in dem Netz enden, die gehören da eigentlich gar nicht rein. Die werden zum Teil eigentlich auch gar nicht verkauft, sondern das sind dann Delfine, Schildkröten, Haie etc. Und ich habe schon sehr viel darüber gelesen und ich habe auch schon mal mit Forschern so ein Netz gesehen. Und ich habe leider auch erfahren, dass diese Art von Grundschleppnetzfischerei in Europa extrem häufig getätigt wird. Und jetzt setze ich noch einen drauf, sogar in Meeresschutzgebieten erlaubt ist. Und das hat mich so total aus der Bahn geworfen, absolut. Man fragt sich, warum gibt es ein Meeresschutzgebiet, wenn die absolut zerstörerischste Art von Fischerei dort erlaubt ist. Das ist aber die Realität und es gab einen Vorstoß auf EU-Ebene, dass es vielleicht 2030 verboten werden soll in Meeresschutzgebieten, vielleicht. Richtig.
2030.
Und für mich hat das ausgelöst, ich konnte das einfach, die Absurdität daran, ich konnte das nicht verstehen. Und für mich war klar, ich möchte mich in diesem Bereich Überfischung, was persönlich so ein Herzensthema ist, stärker engagieren. Und dann hatte ich jetzt eben im Mittelmeer die Gelegenheit, weil ich ein sogenanntes Grundschleppnetzboot dort im Hafen gesehen habe und bin dann hin und habe gesagt, hallo, ich möchte gern Fotos machen und eure Arbeit dokumentieren. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie ich das geschafft habe, aber ich bin auf dieses Boot gekommen und durfte dann 14 Stunden mit denen dort verbringen und das erleben. Für mich war das auf jeden Fall mit Abstand das Schlimmste, was ich jemals fotografiert habe. Also, um euch da mal so ein paar Bilder vielleicht zu geben. Also das Netz wurde in diesem Fall jetzt zweimal runtergelassen auf dem Meeresboden, jeweils so 2-3 Stunden mitgezogen und dann wieder hochgeholt. Und dann ist also dieses Netz voller Tiere und man ist also dort dann als Fotografin und sieht letztendlich einen ewig langen Überlebenskampf von diesen Tieren. Von Fischen, wie sie sich so versuchen, durchs Netz zu schlängeln, von Babyhaien, die da ganz, ganz viele in diesem Netz gelandet sind, von Rochen, die zappeln und versuchen irgendwie zu atmen oder zurück ins Meer zu kommen. Und es gelingt ihnen aber natürlich nicht. Und nach so ungefähr einer Stunde ist dann auch das letzte Lebewesen dort gestorben. Und dann fangen die Fischer an, die Fische und die wertvollen Sachen, die sie quasi gefangen haben, also Lobster, Krabben oder Oktopus oder so, zu sortieren in so Kisten auf Eis. Das kommt dann so direkt zum Fischmarkt. Und dann bleiben ja noch die Sachen übrig, die man eigentlich gar nicht fangen wollte, wie zum Beispiel wirklich unzählige Babyhaie, die dort qualvoll gestorben sind. Die werden dann mit einem Besen zurück ins Meer gekehrt. Tot. Und für mich war das persönlich so schlimm, das zu sehen. Aber gleichzeitig habe ich realisiert, dass es das Wichtigste ist, was ich jemals fotografiert habe, weil es so unfassbar wichtig ist, dass Menschen solche Bilder zu sehen bekommen und schon erfahren, wie denn der Fisch, den man auf dem Teller hat, wie der gefangen wird.
Ich habe kurz noch eine Frage dazu. Die Fischer, die diese Art von Fischerei betreiben, hast ja auch mit denen sicherlich gesprochen, ist denen es bewusst, also wie schlimm das ist, was sie da machen, aber ist es vielleicht auch irgendwie so, die sind auch irgendwie einfach darauf angewiesen, das ist ihre Lebensgrundlage, diese wissen nicht, wie sie sonst ihr Geld, ist es auch das so, was sie da dazu treibt?
Ja, also super gute Frage, weil genau das war ein Grund, warum ich unbedingt auf dieses Schiff wollte, weil ich wollte verstehen, warum machen die das? Weil nur wenn man versteht, was Motivation für jemanden ist, kann man Alternativen aufzeigen. Und ich bin eigentlich mit dem Gedanken auf dieses Schiff gegangen, dass ich dachte, ich werde die Fischer, die diese schreckliche Art von Fischerei praktizieren, total verteufeln. Und ich habe die kennengelernt, ich habe mit denen diese 14 Stunden verbracht, ich habe die interviewt. Und ich habe die danach wirklich herzlich umarmt und die wirklich ins Herz geschlossen nach dieser Zeit, obwohl ich dieses grausame Treiben dort auf dem Schiff gesehen habe, aber weil ich schon ihre Motivation dahinter verstehen konnte. Also du hast gerade gesagt, die wissen schon, was sie da machen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also so der Captain würde ich sagen, ja, der weiß vielleicht, was er da macht und der macht es auch wegen dem Geld. Aber die Fischer, die dort angestellt sind und wirklich auch den harten Job dort erledigen, die, ja, das Absurde ist, sie sagen, sie sehen sich als Man of the Sea. Ne? Sie sind richtig stolz drauf, draußen auf dem Meer zu arbeiten. Sie lieben das Meer. Und sie sehen den Beifang, den sie zurückschmeißen ins Meer, nicht als Problem. Sie sagen, das ist der ganz natürliche Lauf der Dinge, weil nämlich Vögel und andere Lebewesen fressen ja dann die toten Tiere. Und warum sie das machen, ist, wie du sagst. Also der eine hat gesagt, if I don't fish, I don't eat and my family doesn't either. Also es ist letztendlich ihre Lebensgrundlage. Und als ich sie gefragt habe, was wäre denn so eine Alternative, was könntet ihr euch denn vorstellen, was ihr noch macht, vielleicht auch auf dem Meer, hatten sie keine Antwort, weil es sind einfache Menschen und es gäbe bestimmt Alternativen, die man ihnen anbieten könnte, solange es ihr Überleben sichert. Und es gäbe bestimmt auch Alternativen, die sicherer sind, weil da kommen riesige Wellen auf dieses Boot und wenn man Pech hat, wird man halt auch einfach mal irgendwie runtergespült von so einer Welle. Und das sagen sie auch selbst, es ist wahnsinnig gefährlich und auch tatsächlich einfach keine schöne Arbeit. Man ist umgeben von Tod.
Ich habe auch noch eine Frage dazu und zwar hast du mit denen darüber gesprochen, wie die früher gefischt haben und was sich jetzt verändert hat in den letzten Jahren?
Ja, also sie haben zum einen gesagt, also früher haben sie mit sehr, sehr viel weniger Technik gefischt, nicht mit so Grundschleppnetzfischerei-Equipment. Und sie haben zum Beispiel auch eigentlich bemängelt, was sich jetzt daran verändert hat, dass die Technik besser geworden ist, dass sie viel weniger Kollegen haben, weil nicht nur weniger Kollegen an Bord, sondern auch viel weniger Schiffe rausgehen, weil ganz viele von diesen traditionellen Fischern ihr Business aufgegeben haben. Und überhaupt zu investieren in so ein Boot, was so eine krasse Technik hat, gelingt nicht vielen. Das heißt, einerseits haben sie irgendwie davon geschwärmt, wie toll die Technik jetzt ist und andererseits haben sie eigentlich beklagt, dass ihre Branche nicht mehr so viele Arbeitsplätze bietet und dass sie ganz viele Kollegen verloren haben und ihr Gehalt zum Beispiel hängt auch davon ab, was sie gefangen haben. Und das sagen sie natürlich schon auch, sie fangen weniger und das ist ein Problem. Und ich glaube, das sind aber auch so Ansatzpunkte zu sagen, okay, lasst mal überlegen, also realistischerweise sind unsere Meere irgendwann leer gefischt. Das heißt, dann habt ihr gar nichts mehr, was ihr fangt und gar keine Einkommensquelle mehr. Dann lasst uns doch lieber jetzt gemeinsam an den Tisch sitzen und sagen, okay, wo können wir Schutzgebiete ausrufen, wo sich die Populationen erholen können, sodass langfristig gesehen überhaupt Fischbestand da ist, den man in einer nachhaltigeren Form als mit der Grundschleppnetzfischerei fischen kann.
Ich bin ja schon geplättet von der Geschichte.
Weißt du nicht, was du sagen sollst?
Nee. Verstehe.
Ich bin auch sehr geplättet. Das ist auch einfach sowas, ich glaube einfach so, wie wir alle immer so ein bisschen so die Augen verschließen vor Klimawandel und solchen Problemen, ist uns auch manchmal nicht bewusst, was für manche Menschen Arbeit bedeutet und in was für einer Lebensrealität die auch einfach sind. Und ja, und wie du sagst, es ist halt irgendwie schade, dass man da sich jetzt nicht irgendwie mal an einen Tisch setzt und einfach mal eine Lösung findet, die für keinen irgendwie bedeutet, dass er seine Existenz verliert, aber auch für das Meer nicht bedeutet, dass es irgendwann keine Fische mehr geben wird.
Ja, und im Umkehrschluss dann ja auch für uns Menschen, dass also ohne das Meer als funktionierendes Ökosystem können wir so auf dem Planeten nicht überleben. Das heißt, wenn wir uns darum sorgen, dass quasi wir nachhaltige Fischerei betreiben, dann sichern wir auch unser Überleben. Das heißt, deshalb ist es ja auch in der Klimakommunikation extrem schwierig zu verstehen, warum nicht jeder mit an Bord ist, weil es ist eigentlich so offensichtlich. Wir wollen alle auf diesem Planeten leben und den auch für zukünftige Generationen schützen. Deshalb, warum tun wir nicht alles dafür?
Gerade weil du auch sagst, für zukünftige Generationen, du hattest ja vorher im Vorgespräch schon gesagt, dass die Zahl 2050 im Raum steht, dass es dann schon richtig, richtig schlecht aussieht. Das ist ja nichts, was jetzt die nächste Generation angeht, natürlich auch, aber das geht ja uns auch an. Also da sind wir alle noch hier.
Absolut. Also ich glaube, all die Gefahren, die ich gerade aufgezählt habe, also von der Verschmutzung über die Klimakrise, die ja auch jetzt aktuell schon stattfindet, bis hin zur Überfischung. Das sind alles Probleme, die sind keine 100 Jahre mehr von uns entfernt, sondern wir erleben jetzt schon die Auswirkungen und wir hier in Deutschland vielleicht noch weniger, aber Menschen im globalen Süden, die erleben jetzt schon Meere, die leer gefischt sind, weil so riesen Grundschleppnetzfischereischiffe dort das komplette Meer leer fischen, weil sie nämlich extrem viel Fisch brauchen, um Fischmehl herzustellen, was dann wiederum unsere Aquakulturen in Europa füttert. Weil wenn Menschen sagen, Aquakultur ist die Lösung, dann sage ich nein, weil was ist denn der Fisch in der Aquakultur? Der ist auch Fisch, Fischmehl, und das wiederum wird im globalen Süden im ganz großen Stil daraus gefischt. Und die Menschen dort vor Ort, die haben einfach nichts mehr zu essen. Und das sind, sage ich mal, Konsequenzen, die erleben wir hier vielleicht noch nicht so sehr, weil unser Fisch liegt doch noch im Supermarkt. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir auch eine Verantwortung tragen.
Ja, und dass es auch einfach verboten wird, weil es ist ja wie so eine Art Walze eigentlich, die den ganzen Lebensraum zerstört. Und es dauert ja auch extrem lange, bis sich die ganzen Pflanzen und der ganze Lebensraum für die Fische dann überhaupt wieder regeneriert hat.
Absolut. Und du bringst mich noch auf einen anderen wichtigen Punkt, nämlich neben dem ganzen Tierleid, was dadurch ja stattfindet und diese Zerstörung von dem Lebensraum, kommt noch dazu bei der Grundschleppnetzfischerei, dass es bei diesem Umwälzen von dem Meeresboden durch diese Gewichte all das CO2, was im Meeresboden gespeichert ist, freisetzt. Und es gibt Studien, die sagen, dass die Grundschleppnetzfischerei sogar mehr CO2 freisetzt als die Luftfahrtindustrie. Und das ist was, warum weiß das niemand? Warum sieht niemand Überfischung auch als Klimaproblem?
Und warum gibt es auf alle Flüge und was nicht so viele Steuern, aber niemand denkt mal dran, das einfach zu verbieten?
Ja, und es ist tatsächlich nicht nur so, dass es nicht verboten wird, sondern es wird subventioniert. Also Menschen erhalten Geld dafür, dass sie diese Art von Fischerei betreiben.
Weil
das so entschieden wurde auf EU-Ebene. Und wahrscheinlich, weil es eine große Lobby ist und weil es natürlich eine lange Zeit wahrscheinlich ein Weg war, sehr viel Fisch sehr leicht zu fischen. Das ist natürlich, alle selektiven Methoden fangen natürlich viel weniger.
Wow.
Es ist schockierend. Ich bin ganz eurer Meinung und als ich all diese Dinge erfahren habe, konnte ich nicht mehr anders, als alles das, was ich tun kann, und ich werde jetzt keine Politikerin mehr oder jetzt nochmal Meeresforscherin, aber ich wollte das, was ich kann, das ist nun mal die Fotografie, dafür einsetzen, dass das, was ich jetzt weiß, alle anderen Menschen auch wissen. Und dann darauf letztendlich bewusst ihre Entscheidungen auch treffen.
Ja, sehr cooler Weg auf jeden Fall, den du da gewählt hast. Jetzt haben wir über sehr viele sehr traurige Themen gesprochen. Hattest du noch ein sehr, sehr positives Erlebnis in deiner Zeit, seit du dich mit dem Meer beschäftigst?
Ja, absolut. Ich glaube auch, das ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, das will die Galerie auch, weil sonst möchte vielleicht niemand kommen. Es möchte nämlich eigentlich auch die Schönheit der Meere zeigen. Also wirklich auch die schönen Geschichten, die ich dort erlebt habe, erzählen. Und so wirklich über diesen positiven Zugang und die Schönheit und auch die wundervolle Ästhetik Menschen dazu einladen, zu dem Thema zu sprechen. Also ich glaube, es geht nicht nur darum, die negativen Probleme zu kommunizieren. Und ein für mich absolut beeindruckendstes Erlebnis war jetzt auch in diesem Jahr im Januar, da war ich in Nordnorwegen und hatte die Chance mit Orcas, also Schwertwalen, zu schwimmen. Und die auch zu fotografieren. Wir sitzen direkt neben einem Bild. Da könnt ihr direkt eintauchen in das Erlebnis. Und ich nehme euch vielleicht mal so ein bisschen mit, wie das war. Und zwar ist es in Nordnorwegen, also ungefähr so 8 Stunden nördlich von Tromsø. Und man ist dort im Januar mit sehr, sehr wenig Licht unterwegs. Also es wird ungefähr hell so um 10:30 und dunkel schon wieder um 14 Uhr. Und dann zieht man also so seinen Neoprenanzug an, der ist ziemlich dick. Die Außentemperatur ist so um die minus 10 Grad und die Wassertemperatur ist so ungefähr 4 Grad. Und dann geht man auf so ein Schlauchboot.
Das ist meine Wohlfühltemperatur.
Meine nicht, aber... aber das Orca-Erlebnis hat dann die Kälte vergessen lassen. Also man geht auf dieses Schlauchboot und... ja, fährt dann da raus auf den Fjord und dort im Fjord sind die Orcas eigentlich nur dann und auch nur in der Zeit im Winter von ungefähr Oktober bis Januar, weil die Heringe dort sind und die Orcas kommen zum Fressen. Und wenn man ganz viel Glück hat, kann man eben so eine Situation erleben, mit den fressenden Orcas quasi im Wasser zu sein, während die quasi die Heringe so zusammentreiben ins sogenannten Baitball. Und wir hatten das Glück, also wir haben so die ersten riesigen Rückenflossen gesehen. Und ich werde ganz oft gefragt, wenn Leute auch dieses Bild sehen, ob ich denn nicht unglaublich viel Angst hatte. Weil es ist ja schon so, dass Orcas keine natürlichen Feinde haben. Und als ich so diese riesigen Rückenflossen gesehen habe, sind zum Teil so 1,80 hoch, also nur die Rückenflosse. Und dann dachte ich schon, ob ich mir das so richtig überlegt habe, was ich da so mache. Und es ist ja auch kalt und Und dann taucht man so ein ins Wasser und hält so seinen Kopf unter Wasser und man ist ja davor noch so ganz hektisch, hat man die Kamera ready und ist alles irgendwie total aufregend und plötzlich wird so alles ganz ruhig. Der Atem wird ruhig, man selber wird ganz ruhig und man hört dann so die ersten Orca-Gesänge, die fiepsen so ganz schön und dann ist man umzingelt und in dem Fall waren es wirklich so 15 Tiere, die um einen rum schwimmen und eben gerade diesen Baitball zusammentreiben. Und das glaubt man mir immer kaum, aber es hat sich wirklich so angefühlt, als wäre man eingeladen zum Familienessen. Wirklich. Also es war so friedlich und die haben einem dann schon fast immer so den Hering hingetrieben, als würden sie sagen wollen, hier, da kannst du auch was haben. Und es war für mich wirklich unbeschreiblich, so eine Akzeptanz von solchen Tieren entgegengebracht zu bekommen. Und das, obwohl wir eigentlich ihren Lebensraum zerstören und dann auch so wie sie so wahrgenommen werden, ne, von so einer anderen Spezies. Und dass man so richtig realisiert hat, sind so intelligent, so viel intelligenter als wir. Und dass sie einen jetzt einfach hier akzeptieren. Und ich meine, wenn jetzt zu euch jemand an die Tür klopft und sagt, kann ich euch mal beim Abendessen fotografieren?
Fände ich komisch.
So, und die sagen, hey, willst du einen Hering? Also total beeindruckend und ich finde solche Momente neben den schrecklichen Momenten, die man dann auch erlebt in diesem Bereich, aber solche Momente zeigen einem halt auch nochmal, dass man wirklich allen Grund hat, sich dafür einzusetzen mit dem, was man kann, dass der Lebensraum von solchen faszinierenden und beeindruckenden Tieren geschützt werden muss. Und es treibt mich persönlich dann nochmal weiter an.
Das bringt mich noch zur nächsten Frage und zwar, was können wir denn selber tun, um die Meere besser zu schützen?
Also ich würde sagen, an allererster Stelle steht das sich informieren. Weil ich glaube, je informierter man ist und desto mehr man weiß, desto bewusster kann man seine Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dann seine bewussten Entscheidungen zu treffen, das reicht ganz weit in so Alltagsentscheidungen rein. Also angefangen von meiner eigenen Müllproduktion, über meine Ernährung bis hin zu wie viel CO2 setze ich quasi frei in meinem Alltag. Und ich glaube, da ist es immer hilfreich, mit diesem Wissen, das man sich angeeignet hat, wie ihr jetzt heute zum Beispiel auch in diesem Gespräch, dann sich so einfach so Fragen zu stellen. Keine Ahnung, muss ich den Kaffee wirklich im To-Go-Becher trinken oder kann ich den vielleicht auch einfach vor Ort genießen? Muss ich das Produkt überhaupt kaufen? Muss ich die Karotten im Plastik im Supermarkt kaufen oder kann ich die einzeln nehmen? Kann ich vielleicht auch einfach was Secondhand kaufen, einfach so ein ganz anderes Bewusstsein für nachhaltigeren Konsum. Oder das Thema Nahrung, muss ich wirklich Fisch essen? Hier auf der Seite der Welt, wo Fisch nicht unbedingt notwendig ist als Proteinquelle, um zu überleben. Wir machen es einfach nur, weil es halt ein ganz klassisches Konsumgut ist, was wir gerne essen. Und wir kennen die Fischstäbchen vom Captain Iglo schon lange und deshalb machen wir es immer noch. Also muss ich das wirklich machen und muss ich es vielleicht in der Intensität machen oder kann ich mich ein bisschen einschränken, sage ich mal. Dann, was kann ich im Alltag machen, um weniger CO2 auszustoßen, weil wir jetzt gelernt haben, dass es mit Meeresschutz zusammenhängt. Und ich finde bei all diesen individuellen Entscheidungen eigentlich am allerwichtigsten, dass wir lernen, dass Verzicht nichts Negatives ist. Verzicht, finde ich, ist was total Positives, was wir uns leisten können, dass wir so leicht durch den Verzicht jeden Tag in unserem Alltag einen Beitrag leisten können. Und ich glaube fest daran, dass alle Menschen in sich drin so ein Gefühl verspüren, dass sie irgendeinen Beitrag leisten wollen, irgendwas Gutes tun. Und das ist der einfachste Weg, indem man auf Dinge verzichtet, kann man einen Beitrag leisten für eine gesündere Umwelt, einen gesünderen Planeten und eine bessere Lebensgrundlage für die Zukunft. Und ich glaube, das muss sich verändern, dass Menschen das nicht mehr als was Negatives sehen. Und ich glaube auch über dieses Individuelle hinaus, weil es ist tatsächlich schon so, dass nicht die komplette Verantwortung bei den einzelnen Menschen liegen sollte, ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man so politische Veränderungen mitgestaltet und einfach so einen großen systemischen Wandel umsetzen kann. Und das können wir nur, wenn auch jeder Einzelne von uns sich da einbringen möchte. Und das kann man, indem man natürlich wählen geht, richtig wählen geht, dass man aber auch Initiativen unterstützt oder Petitionen unterzeichnet und sich halt auch angesprochen fühlt und sich zum Beispiel bei der nächsten Klimademo anschließt und gemeinsam laut für eine klimagerechtere Zukunft ist.
Vielen Dank für die Tipps. Kann auf jeden Fall jeder was umsetzen. Eigentlich kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer gleich. Wenn du jetzt heute was deinem jüngeren Ich raten könntest, vielleicht der Julia, die damals auf dem Surfbrett gesessen ist in Australien und den Sonnenuntergang angeschaut hat, was würdest du ihr raten?
Ich würde ihr raten, in diesem Moment auf jeden Fall den noch mehr zu genießen, weil sie davon nicht mehr wahnsinnig viele haben wird. Aber ich würde ihr auf jeden Fall auch raten, dass sie sich besser informieren sollte und bewusster konsumieren. Weil ganz ehrlich bin ich nicht wirklich stolz auf viele meiner Konsumentscheidungen Mitte 20. Aber ich war mir halt auch nicht wirklich bewusst, was es für Konsequenzen und Auswirkungen auf die Umwelt und auch andere Lebewesen hat. Also ich habe selbst lange Zeit Fisch gegessen, viele Reisen gemacht etc. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall sagen, sich besser zu informieren und sich klarer darüber zu sein, was das für Konsequenzen für die Umwelt und andere Lebewesen hat. Ich würde aber auch sagen, dass sie mehr an sich selber glauben soll und vor allem nicht unterschätzen sollte, was man als einzelne Person bewirken kann. Weil hier in der Galerie habe ich eigentlich tagtäglich den Moment, dass Menschen hier reinkommen und im Gespräch dann ja sich anstecken lassen von meinem Enthusiasmus und informierter rausgehen, aber auch inspirierter. Und ich denke dann immer, ich bin nur eine einzelne Person und habe letztendlich mein Herzensthema dazu genutzt, dass ich mit dem, was ich kann, mit der Fotografie einen positiven Beitrag leisten kann. Und ich habe schon so viele Menschen hier erreicht. Und das kann ich als Einzelperson. Und ich glaube, wir unterschätzen immer ganz oft, dass wir als einzelne Personen was bewirken können. In so einer großen, komplexen Welt, wo wir nur mit Krisen konfrontiert sind, glaube ich, darf man nicht vergessen, dass wir als einzelne Personen so viel erreichen können, weil das sich natürlich dann ja repliziert über Menschen. Wie so ein, ja, so Wellen, die dann immer weiter höher schlagen. Und vielleicht dann auch der Aufruf an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man so für sich selber sein Herzensthema findet und sich überlegt, was kann man selber gut und wie kann man seinen Beitrag leisten. Das muss jetzt nicht für den Meeresschutz sein, aber für sein Herzensthema und für eine lebenswertere Zukunft und wie kann man andere Menschen inspirieren und ja, sich dafür einsetzen.
Sehr, sehr schöne Worte. Damit sich was ändert, braucht es immer eine Person, die damit anfängt, auf jeden Fall. Danke für deine Zeit, Julia. Danke, dass du uns in deiner Galerie rumgeführt hast. An alle Stuttgarter, kommt gerne mal vorbei. Und dann bis ganz bald, Julia. Vielen lieben Dank.
Schön, dass ihr da wart.